HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es standen andere Kandidaten eigentlich zur Wahl, aber leider sind die zu dieser Wahl nicht erschienen.
Country-Time im Hessenland ist Country-Time da.
Und somit war die einzige Alternative ein junger Mann um die Mitte 30. Dieser Mann ist mit nationalsozialistischen, faschistischen und anderen Parolen, sag ich mal, die der NPD eigen sind, überhaupt nicht aufgefallen.
Da wählen CDU, FDP und SPD ein NPD-Funktionär zum Ortsbeirat. Fehlt da so ein bisschen die politische Sensibilität auf dieser unteren politischen Ebene?
Naja, die Erklärung ist schon ein bisschen abenteuerlich, wo die anderen dort in dem Ort sagen, es gab keine anderen Kandidaten und wir haben jemanden gesucht, der sich mit E-Mail und Internet ja gut auskennt.
Den anderen Herr Jaksch kenne ich natürlich auch aus dem Kreistag, aber insbesondere, wenn man in die Netzwerke geht, da erlebt man dann halt auch den Herrn Jaksch mit seiner rechtsextremen und rassistischen Haltung.
Es ist ein unfassbarer Vorgang, dass jemand mit den Stimmen der SPD, auch der CDU und der FDP, dass ein Nazi in eine solch wichtige Position gewählt wurde.
Heute ist ein Abwahlantrag unterschrieben worden von 7 von 9 Ortsbeiratsmitgliedern. Und insofern ist ein schwerwiegender Fehler gemacht worden. Aber diejenigen, die dazu beigetragen haben, werden ihn entsprechend korrigieren.
Ein NPD-Mitglied wird zum Ortsvorsteher. Wie konnte das passieren? Das fragen sich heute nicht nur wir, andere Bürger und Bürgerinnen und auch Politiker, sondern auch die, die im Ortsbeirat der Waldsiedlung in Altenstadt für ihn gestimmt haben. Was war da los? Tatsächlich wird der NPD-Mann Jaksch als ein alteingesessener, kollegialer und ruhiger Bürger beschrieben. Dass er Mails verschicken könne, habe für ihn gesprochen. Und tatsächlich war der Vizechef der hessischen NPD der Einzige, der sich um den Posten des Ortsvorstehers bewarb. Die Kommunalpolitik hat Nachwuchsprobleme. Da greift die Strategie der Rechtsextremen in Altenstadt wie auch in anderen Regionen. Der vermeintlich nette Nazi von nebenan gewinnt politischen Einfluss über die Kommunalpolitik. Ein NPD-Ortsvorsteher, das Ergebnis eines demokratischen Prozesses oder Gefahr für die Demokratie? Und was sagt das über rechtsextreme Parteien und Gruppierungen in Hessen? Das fragen wir heute unter dem Titel Verwählt, warum ein NPD-Mann Ortsvorsteher wurde. Mittlerweile haben es manche als Blackout der Demokratie bezeichnet, was da am Donnerstag vergangener Woche im Altenstädter Ortsteil Waldsiedlung passiert ist. Ein NPD-Politiker wird zum Ortsvorsteher gewählt mit den Stimmen derer, die für die FDP, die SPD und die CDU im Ortsbeirat sitzen. Die Empörung ist groß und die Suche nach Wegen, um die Folgen des Blackouts abzuwenden, dringend.
Altenstadts Bürgermeister Norbert Siguda, SPD, hat seit dem Bekanntwerden des Falles einige schlaflose Nächte hinter sich. Der Fall Jaksch beschäftigt den Rathauschef seit Tagen fast rund um die Uhr. Dass ausgerechnet 2 Sozialdemokraten den NPD-Mann mitgewählt haben, kann er nach wie vor nicht fassen und hat
wenig Schlaf. Nichtsdestotrotz gilt es jetzt, das Unfassbare wenigstens zu korrigieren. Und da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Wir stehen in einem gemeinsamen Dialog, wir, damit meine ich die demokratischen Parteien und Gruppierungen. Und das ist das jetzt erklärte Ziel, dass wir schnellstmöglich diese unfassbare Entscheidung korrigieren.
Denn Siguda hat selbst bereits Erfahrungen gesammelt mit Stefan Jaksch. Seit 3,5 Jahren ist der 33-Jährige für die NPD-Gemeindevertreter in Altenstadt zugleich Fraktionsvorsitzender in der rechtsradikalen Partei. Dort habe er sich bisher sehr ruhig verhalten und nur wenige Male zu Wort gemeldet. Aber
den anderen Herr Jaksch kenne ich natürlich auch aus dem Kreistag. Aber insbesondere, wenn man in die Netzwerke geht, da erlebt man dann halt auch den Herrn Jaksch mit seiner rechtsextremen und rassistischen Haltung. Und das sollte auch jedem klaren bewusst sein. Und insoweit ist diese Entscheidung, ihn zum Ortsvorsteher zu wählen, ja auch so schrecklich und auch so furchtbar.
Auch der hessische Verfassungsschutz beobachtet Jaksch. In 2 Berichten wird er erwähnt. Andreas Balser von der antifaschistischen Bildungsinitiative in Friedberg hält Jaksch für hochgefährlich.
Stefan Jaksch tritt geschickt, öffentlich auf, er tritt nett, freut sich auf, zumindest meistens. Andererseits wurde aber mehrfach in Verfassungsschutzberichten des Landes Hessens erwähnt. Er ist Anmelder von eindeutigen rechtsextremen Demonstrationen. Er ist Redner auf rechtsextremen Demonstrationen. Er läuft in NPD-Schutzzonen-Montur mit seinen Kameraden durch hessische Innenstädte. Er plakatiert, er verteilt Flyer. Dabei tritt er auch teilweise sehr aggressiv auf.
Deswegen wollen auch die demokratischen Parteien in Altenstadt ihn nun wieder loswerden. Seit dem Wochenende jagt dabei eine Krisensitzung die nächste. Bürgermeister Siguda setzt dabei darauf, dass der Ortsbeirat seine Entscheidung von letzter Woche wieder revidiert und Jaksch abwählt.
Wir haben 9 Ortsbeiratsmitglieder. Wenn 6 entsprechend votieren, dann ist Herr Jaksch abgewählt.
Inzwischen haben nach Angaben der CDU-Kreisvorsitzenden Lucia Puttrich tatsächlich 7 Ortsbeiratsmitglieder den Abwahlantrag unterschrieben. Wann die übrigens in der hessischen Gemeindeordnung abgedeckte Abwahl erfolgen kann, ist aber noch unklar. Allerdings ist davon auszugehen, dass NPD-Politiker Jaksch dies nicht widerspruchslos zulassen wird. Der Mann hat bereits angekündigt, alle rechtlichen Mittel gegen eine Abwahl auszuschöpfen.
Klaus Pradella über Stefan Jaksch, seine Wahl zum Ortsvorsteher im Altenstädter Ortsteil Waldsiedlung und die geplante Abwahl. Niemand will so richtig gewusst haben, dass er NPD-Funktionär ist und war. 2014 schon deckte die Frankfurter Rundschau auf, dass Jaksch im Jobcenter Frankfurt-Höchst beschäftigt und gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender der hessischen NPD ist. Vorgesetzte und Kollegen hatten da nichts Schlechtes über ihn zu berichten und wussten auch nichts von seinem politischen Engagement. Später ist er dann im Jugend- und Sozialamt zu finden und er wird vom Verfassungsschutz beobachtet und auch namentlich im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Andrea Röpke, Rechtsextremismus-Expertin und Autorin des Jahrbuchs Rechte Gewalt, guten Tag.
Ja, hallo.
Da wird ja deutlich, der Mann spielt ein doppeltes Spiel. Ist das üblich? Kennen Sie noch solche Biografien?
Naja, es geht weniger auch um seine Biografie als eigentlich um die Strategie der NPD, dass die tatsächlich wirklich seit ungefähr 2000 diese Strategie der Akzeptanzgewinnung fahren und tatsächlich auch langfristig versuchen, ein bürgerliches Image aufzubauen und eben auch tatsächlich dann gewählt zu werden. Und das ist Jaksch eben auf die Dauer gelungen, obwohl er eben eine so wirklich radikale Biografie hat.
Jetzt haben wir ja auch schon gehört, wie diese Wahl von NPD-Mann Jaksch zum Ortsvorsteher vor sich gegangen ist. Unter anderem wurde ja im Nachhinein dann auch betont, dass die Parteizugehörigkeit im Ortsbeirat ja gar nicht so bedeutend ist. Ist genau das Einfallstor für rechte Wölfe im Schafspelz?
Naja, sicher, klar. Also es ist so erstmal dieses Verharmlosen. Die NPD ist ja nicht verboten, da können wir ja nichts unternehmen und wer ist ja nur ein einziger, den man da vielleicht wählt. Aber das ist mitnichten so. Tatsächlich ist beispielhaft jetzt Stefan Jaksch, jemand, der wirklich ein gefestigtes rassistisches Weltbild hat, der zu den Konzerten nach Thema nach Thüringen fährt, beim Kampf der Nibelungen dabei ist, der tatsächlich 2009 noch zum JN-Jugendlager mit Heil euch Kameraden eingeladen hat und zum Singen des eines Hitler-Jugendliedes ein junges Volk steht auf, aufgerufen hat. Also das ist wirklich einer, der lebt diese Ideologie durch und durch. Und wenn der versucht, Ortsvorsteher zu werden und in die Lokalpolitik einzusickern, dann ist das einer von vielen, die wirklich versuchen, auch im Windschatten der AfD tatsächlich auch diesen Erfolg zu verbuchen und diesen Aufwind, den sie verspüren, eben für sich auch zu nutzen.
Und das ist jetzt kein Geheimwissen, was Sie da vorgetragen haben, das ist öffentlich.
Na natürlich, also davor warnen wir ja schon seit Jahren und selbst die Verfassungsschutzbehörden gehen ja auch daran und sagen, warnen natürlich auch erst nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist in Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern, wird davor gewarnt, dass dieses Kümmere-Image, wir kümmern uns um den Heimatschutz, Heimatschutz ist Volksschutz, wir sind bürgerlicher als die anderen, wir sind für die Probleme der kleinen Leute da, dass dieses Image der rechten und rechtsextremen Szene natürlich nicht neu ist. Das versuchen sie und das ist leider auch aufgegangen in vielen Landstrichen. Eben dort, wo sich Zivilgesellschaft zurückzieht, wo die Politik weniger Interesse an Lokalpolitik hat, dort können sich eben solche extrem rechten Gerieren aufspielen und dann tatsächlich die Chance nutzen, gewählt zu werden.
Jetzt ist das ja ein Fall, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Wo noch, wenn Sie sagen, in anderen Landstrichen passiert denn sowas?
Ja, das haben wir immer wieder. Also seit 2000 waren wir davor. Wir haben das ja in ganzen Landstrichen in Ostvorpommern, in Mecklenburg-Vorpommern sind sie in die Kommunen eingezogen. Da ist sogar einer wie Sven Krüger jetzt über eine Pseudo-Heimat-Initiative, vorher war bei der NPD aktiv, das ist dieser Neonazi-Berüchtigte aus Jarmel, der bekannt ist bundesweit, dem ist es gelungen, in die Lokalpolitik jetzt zu kommen, gewählt zu werden. Es gibt Ortsvorsteher wie wie in Brandenburg, die gewählt werden und dann wenig später dann eine Dorfwehr fordern. Also wir haben da wirklich krasse Beispiele und wir sollten da auch schon längst gewarnt sein. Und das Schlimme ist dieser Fall, den wir da so ein bisschen als Posse sehen, das ist keine Bagatelle, das sollte uns wirklich eine Warnung sein. Diese Szene fühlt sich mit dem Erfolg der AfD im Aufwind, er fühlt sich erfolgreich und sie denken jetzt wirklich, auch die klassischen Rechtsextremen denken jetzt, also sie können wirklich weiter in diese Gesellschaft eindringen und den Diskurs mitbestimmen und auch im vorpolitischen Bereich oder auch im politischen Bereich mehr Macht erringen.
Das heißt, NPDler in der Lokalpolitik, in der Kommunalpolitik sind eigentlich schon jetzt keine Seltenheit mehr?
Nein, natürlich nicht. Nein, sie sind jetzt tatsächlich auch vielerorts nicht mehr unter dem Label NPD aktiv. Das heißt, sie sind in meistens in Anti-Asyl-Initiativen, in sogenannten Heimatinitiativen aktiv. Das heißt, wir müssen sie wirklich als solche, als strategisch denkende Ideologen und Rassisten wirklich wahrnehmen. Also wir sollten sie nicht verharmlosen. Und die Strategien, mit denen sie vorgehen, die sind wirklich bekannt. Und das sind keine Geheimhaltungsgeschichten mehr. Das heißt, wir sind diejenigen, vor allen Dingen in den alten Bundesländern, die dieses Phänomen, diese Strategie der Akzeptanzgewinnung der politischen, des politischen Vorgehens der Rechtsextremen immer noch unterschätzen.
Also wenn jetzt doch tatsächlich in Altenstadt in der Waldsiedlung Stefan Jaksch wieder abgewählt werden sollte, ist auch sowas schon mal vorgekommen in einer anderen Kommune?
Das mag sein, aber ich glaube eher nicht. Meistens ist es so, dass man es tatsächlich dann hinnimmt. Man denkt, jetzt ist er gewählt und wir werden damit schon klarkommen. Aber man unterschätzt eben tatsächlich diese durch und durch geschulten NPD und rechtsextremistischen Politiker, die tatsächlich auch darauf hinarbeiten, dass sie eben nicht ernst genug genommen werden und dass sie tatsächlich dann eine Entgrenzung bewirken können, dass sie selber den Diskurs bestimmen, dass sie selber die Schlagworte geben und dass sie sich professionalisieren. Wir haben das ja ganz maßgeblich auch in den Parlamenten in zum Beispiel in Sachsen, Brandenburg oder auch in Mecklenburg-Vorpommern erlebt. Und später hat genau an den Orten natürlich auch die AfD davon profitiert. Das heißt, diese sogenannte nationale Graswurzelarbeit, die auch über die parlamentarischen Kleinstgremien geht oder lokalen Gremien geht, die ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ich denke, wir sollten auch die Strategie langsam wirklich begreifen.
Was in Altenstadt in der Waldsiedlung passiert ist, ist mehr als eine Posse. Es ist gefährliche Strategie, sagt Andrea Röpke, Rechtsextremismus-Expertin. Vielen Dank. Verwählt, warum ein NPD-Mann Ortsvorsteher wurde, der Tag in HR2 Kultur. Es wird immer schwieriger, Ehrenamtler für die Kommunalpolitik zu gewinnen. Das ist nicht nur in Altenstadt in der Wetterau so. Vielleicht liegt es an der Verantwortung und den vielfältigen Herausforderungen für Ortsvorsteher oder auch Bürgermeister, die mit dem Amt verbunden sind. Genaue Vorstellungen hatte der Görlitzer Schulmeister, Stadtschreiber, Ratsmann und Schöffe Johannes Frauenburg. Auch Bürgermeister von Görlitz, der 1476 den Mitgliedern des Rates seiner Stadt die Schrift überreichte über die Pflichten des Bürgermeisters.
Zum Ersten und vor allen Dingen soll ein Bürgermeister nach seiner Wahl sich Gott dem Allmächtigen und Maria der Mutter Gottes empfehlen, dass sie ihm Hilfe, Gnade und Rat, Gesundheit und Beistand verleihen wollen, dass er der Allgemeinheit gut vorstehen, Gott zu Lobe und der Stadt zu Ehren, Nutz und Frommen. Denn ohne Gottes Hilfe kann für die Allgemeinheit nichts fruchtbringend vollendet werden. Ferner soll ein Bürgermeister Acht haben auf seine Ratmannen, die ihm das Jahr über zur Seite sitzen, dass alle in Liebe und Freundschaft füreinander einstehen, dass keiner gegen den anderen seinen Willen durchsetzen will oder jemandem heimlichen Hass trägt. Wenn der Bürgermeister so etwas fühlt, so soll er dem nach bestem Können entgegentreten, damit die Ratmannen nicht parteiisch werden. Denn wo solches Überhand nimmt, kann nichts Nutzbringendes vollbracht werden. Item soll ein Bürgermeister darauf achten, dass die Ratmannen nicht leichtfertig oder mit ungebührlichem Benehmen im Ratsstuhl sitzen, sondern sie sollen in stiller Sitzung die Sachen der Armen und der Reichen fleißig anhören und zwischen ihrer beider Klage und Antwort der Gerechtigkeit anhangen. Item soll sich ein Bürgermeister hüten, dass er von keinem, der mit ihm zu tun hat, sich im Zorn oder in ungebührlichem Betragen sehen lasse. Die Frommen und die Guten soll er mit sanften und linden Worten, die Übeltäter aber mit heftigen Worten ohne Zorn und Geschrei abfertigen. Den Guten zur Stärkung, den Übeltätern zu Strafe und Besserung. Item soll ein Bürgermeister fleißig darauf achten, dass er bei den Übeltätern unterscheide, ob sie ihre Tat aus Schwachheit oder aus eigenem Übermut und Bosheit getan, auf dass Buße und Strafe der Schuld angemessen seien. Er soll bei den Strafen auf die Schuld, die Person, die Zeit und die Ursachen aufmerken und die Buße so setzen, dass sie nicht größer sei als die Schuld.
Später mehr von den Pflichten des Bürgermeisters aus dem Jahre 1476 stammt die Schrift. Wäre schon gut, wenn alle Kommunalpolitiker auf die Übeltäter aus den eigenen Gremienreihen achten würden. Gelegenheit gibt es genug. Die NPD brüstet sich auf ihrer Internetseite damit, dass sie die Mandate in Städten, Kreisen und Gemeinden in den letzten Jahren vervielfachen konnte und spricht von 350 Mandatsträgern in der Kommunalpolitik. Und Report Mainz berichtet heute Abend in der ARD, dass sich auch CDU und AfD in den Kommunen immer öfter annähern. Die Übeltaten des Stefan Jaksch für die NPD und in rechtsextremen Netzwerken wollen viele Altenstädter gar nicht so genau mitbekommen haben. Er übernimmt Führungsaufgaben in der hessischen NPD, meldet Demos an und tritt als Redner auf, scheut sich nicht vor öffentlichen Auftritten und Netzpropaganda mit eindeutigem Vokabular. Seit fast zwei Jahrzehnten ist Jaksch offen in der Neonazi-Szene aktiv und jetzt Ortsvorsteher in Altenstadt-Waldsiedlung Wetterau. Nur zur Erinnerung, die NPD ist zwar keine verbotene Partei, es hat zweimal nicht geklappt, sie vom Verfassungsgericht verbieten zu lassen, aber
eine Partei soll dann vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wenn sie sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Soweit die Regel. Was das genau bedeutet, erklärt der ARD-Rechtsexperte Klaus Hempel so.
Wenn eine Partei die Menschenrechte infrage stellt, Rassismus propagiert oder die Pressefreiheit abschaffen will, kann ein Grund zur Beobachtung vorliegen.
Die rechtsextremistische NPD erfüllte diese Kriterien schon früh. Kurz nach ihrer Gründung 1964 zog die Partei in die Landtage von Bayern und Hessen ein. Viele andere Bundesländer sollten bald darauf folgen. Wohl deshalb träumte ihr Parteichef Adolf von Tadden vor der Bundestagswahl 1969 von einer deutschen Wiedervereinigung in ganz alten Grenzen.
Und diesen Willen heute wach zu halten, ist eine Aufgabe, meine Damen und Herren, die sie einfach eine Partei ausführen muss. Ob sie heute oder morgen schon den großen Erfolg hat oder ob das erst später ist, ist ganz gleichgültig.
Der Erfolg blieb aus. Der Verfassungsschutz beobachtete weiter und setzte dabei auf verschiedenste nachrichtendienstliche Mittel. Traurige Berühmtheit erlangten dabei die sogenannten V-Männer. Jahrelang vom Verfassungsschutz bezahlt, um an Parteiinterna zu kommen, stolperte die Bundesregierung bei ihrem ersten Versuch, die NPD verbieten zu lassen, 2003 über ihre Existenz. Bis in die Spitze der Partei waren die Spitzel des Verfassungsschutzes zu finden. Das Bundesverfassungsgericht sah darin ein Verfahrenshindernis. Der damalige Innenminister Otto Schily war maßlos enttäuscht.
Ich vertrete die Auffassung, alles das, was in den Antragsbegründungen steht, was aus öffentlich zugänglichen Quellen stammt, reicht für das Verbot aus.
Das tat es für die Karlsruher Richter aber nicht. Das Verfahren wurde eingestellt und um ein NPD-Verbot wurde es ruhiger. Erst als die fremdenfeindlichen Verbrechen des NSU und deren Verbindungen zur NPD bekannt wurden, gab es auch neue Verbotsrufe. 2013 zogen die Länder dann erneut vor das Bundesverfassungsgericht. Diesmal zwar ohne einen Antrag der Bundesregierung, dafür aber nicht, ohne zuvor alle V-Leute aus den Riegen der NPD abzuziehen. Trotzdem reichte es auch diesmal nicht aus, um die Partei verbieten zu lassen. Im Januar 2017 verkündete der Präsident des Verfassungsgerichts Andreas Voskuhle:
Nach einstimmiger Auffassung des Zweiten Senats verfolgt die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele, es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.
Die NPD darf also mangels Relevanz weiter eine Partei sein. Beobachtet wird sie vom Verfassungsschutz aber trotzdem. Denn die Gesinnung der Partei richtet sich weiter gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland.
Thiemen glatt über die Geschichte der NPD, die durch die Wahl eines ihrer Mitglieder zum Ortsvorsteher in Altenstadt in der Wetterau wieder in der öffentlichen Debatte auftaucht. Dr. Rainer Becker, Erziehungswissenschaftler an der Uni Marburg und Leiter des Demokratiezentrums Hessens, das als Teil des Beratungsnetzwerkes Hessen ein Angebot zur Prävention von Extremismus und Beratung von Opfern bietet. Guten Tag, Herr Becker.
Schönen guten Tag.
Von der NPD hörte man ja lange wenig. Jetzt reibt man sich die Augen und liest, dass sie bei den Kommunalwahlen 2016 in Altenstadt und auch in Büdingen ein zweistelliges Ergebnis eingefahren hat. Wird ihre Bedeutung doch unterschätzt?
Nun, nicht nur in Altenstadt und Büdingen hat sie gute Ergebnisse eingefahren, auch im Landil-Kreis, in Wetzlar und in Leun. Die NPD kann in Hessen schon seit langer, langer Zeit bestimmte lokale Hochburgen halten, von Kommunalwahl zu Kommunalwahl. Sie ist insgesamt in der Fläche in Hessen und auch andernorts, auch gerade in den ostdeutschen Bundesländern, wo sie ja noch in Landtagen saß, eigentlich bedeutungslos. Nur tatsächlich darf man das Phänomen nicht unterschätzen, weil gerade die NPD-Funktionäre in der Wetterau, die sind doch sehr aktiv und sehr rührig. Und das ist auch für die dortige lokale, regionale Öffentlichkeit immer wieder wahrnehmbar.
Jetzt haben wir ja alle in den letzten Wochen und Monaten immer in den Osten Deutschlands geschaut. Aber das klingt jetzt doch auch nicht so ganz beruhigend, was hier in Hessen los ist. Betrifft das auch andere rechte Parteien in Hessen?
Nun, wir haben in Hessen einige wenige rechtsextreme Kleinparteien. Neben der NPD ist beispielsweise die Partei Der Dritte Weg seit einigen Jahren aktiv. Das ist eine Partei, die sich in Bayern gegründet hat, eher dem Neonazi-Spektrum zuzuordnen ist. Wir haben jetzt schon zum wiederholten Mal den Versuch, einen Landesverband der Partei Die Rechte auch in Hessen zu etablieren, was das Personenpotenzial angeht, auf einem sehr niedrigen Niveau. Das ist eine Partei, die in Nordrhein-Westfalen gegründet wurde. Da gibt es auch Kontexte hin zu Hooligan-Szene und so weiter. Als Parteien im klassischen Sinne sind diese drei genannten bedeutungslos, misst man sie an den Wahlergebnissen. Aber insgesamt muss man doch hier vorhanden sein und ihre Aktivitäten sehr ernst nehmen.
Darüber hinaus gibt es aber natürlich Netzwerke, Herr Becker, die jetzt zum Beispiel auch nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke am 2. Juni und nach dem Anschlag von Wächtersbach auf einen Flüchtling wieder in den Fokus gerückt sind. Blood and Honor, Combat 18, Kameradschaft Kassel oder andere mutmaßlich rechtsextreme Gruppierungen werden genannt im Zusammenhang mit neuesten Ermittlungen gegen Bundeswehrsoldaten, Nordkreuz oder Uniter. Ist das eine andere Szene oder muss man das mit diesen Parteien in Zusammenhang bringen?
Man muss es dann in den Zusammenhang bringen, wenn man den Begriff des Netzwerkes nicht zu eng fasst. Es gibt natürlich die im Verborgenen aktiven Netzwerke, aber aus der Soziologie haben wir ein anderes Verständnis für einen Netzwerkbegriff. Da gibt es verbindende Leitthemen, unter denen sich die unterschiedlichsten Akteure punktuell immer wieder regelmäßig zusammenfinden. Und hier spielen auch in Hessen die kleinen rechtsextremen Parteien dann immer wieder eine wichtige Rolle, beispielsweise hin in das Kameradschaftsspektrum, sozusagen als Dienstleister bei der Anmeldung von Demonstrationen, was wir auch immer wieder in Hessen beobachten. Das sind keine großen Demonstrationen, aber da ist die Gelegenheit für die Szene, sich zu zeigen, sich selbstbewusst zu zeigen. Und in diesem Zusammenhang ist eben der Beitrag gerade dieser kleinen Parteien überhaupt nicht zu unterschätzen. Also sie machen weniger aufmerksam über ihre Erfolge an den Wahlurnen als über ihre Funktion innerhalb einer losen oder mal sehr eng vernetzten rechtsextremen Szene als sichtbarer Dienstleister für die rechte Bewegung.
Also sind das so eine Art Mischszenen, wo das ineinander greift, das Geschehen?
In der Tat. Und es greift auch nicht mehr nur innerhalb des Rechtsextremismus ineinander, sondern solche Szenen, und das macht es so schwer, sie zu beobachten, greifen in ganz andere Bereiche ein. Stichwort Hooligan-Szene, Stichwort Reichsbürger, Stichwort Pegida, wo auch viele Menschen unterwegs sind, die keiner organisierten rechtsextremen Gruppe angehören.
Macht es schwer, sie zu beobachten, sagen Sie, Herr Becker, aber macht es natürlich auch schwer, sich gegen sie zu wehren? Also was können Kommunen zum Beispiel tun? Wetzlar zum Beispiel hat ja der NPD den Zugang zur Stadthalle für eine Wahlkampfveranstaltung im März 2018 versagt, ist aber jetzt vor Gericht unterlegen damit.
Ja, da ist die Stadt in ein sehr, sehr großes Risiko gegangen, um diese Veranstaltung nicht durchführen zu müssen, und wird dafür jetzt auch möglicherweise vor Gericht die Konsequenzen tragen. Nun, da gibt es keine Patentrezepte. Wir haben es immer wieder in Hessen, auch in kleineren Kommunen, mit lokalen rechten Szenen zu tun gehabt. Was wichtig ist, ist, dass ab einem gewissen Punkt eine Kommune und gerade die Verantwortlichen in einer Kommune dieses Problem annehmen. Es nicht kleinreden, es nicht verharmlosen. es nicht zu einem Standortnachteil machen. Das ist oft so ein Argument, was wir hören. Wir dürfen es nicht öffentlich benennen, weil sonst werden wir öffentlich auch stark angegriffen. Das ist das eine. Das zweite ist, vor Ort gibt es immer Zivilgesellschaft. Gibt es Menschen, die sich dagegen auch engagieren möchten, die nicht möchten, dass ihr Ort derart in Verruf gerät. Und die versuchen wir dann über unsere Beratungsangebote zu unterstützen, sie zu ermutigen, auch selbst aktiv zu werden. Es hilft auch immer, und das ist auch in vielen Beratungsfällen der Fall gewesen, dass wir sehr engmaschige Kooperationen suchen, je nachdem beispielsweise, wie bedrohlich auch die Lage vor Ort ist, auch zusammen mit der Polizei. Es gibt, um mal einen Strich darunter zu ziehen, eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Die führen nicht automatisch zum Erfolg, aber das Wesentliche ist, dass die Verantwortungsträger vor Ort sich der Problematik stellen und einen offensiven Umgang damit finden.
Die NPD und andere rechten Parteien in Hessen müssen in Zusammenhang mit rechtsextremen Gruppierungen betrachtet werden, aber Kommunen können sich wehren, sagt Dr. Rainer Becker, Uni Marburg, Leiter des Demokratiezentrums Hessens. Vielen Dank. Verwählt, warum ein NPD-Mann Ortsvorsteher wurde, der Tag in HR2 Kultur. Das hat mit der Situation in der deutschen Kommunalpolitik zu tun, mit der wir uns gleich genauer beschäftigen. Deswegen noch einen Auszug aus der Schrift von 1476 von Johannes Frauenburg zu den Pflichten des Bürgermeisters. Frauenburg selbst war eine Zeit lang Bürgermeister von Görlitz.
Item soll ein Bürgermeister sehr darauf achten, dass er sich in all seinem Tun so verhalte, dass ihn die Gemeinde mehr liebe als fürchte. Doch so, dass er um Gunst, Liebe, Freundschaft, Zorn, Feindschaft, Barmherzigkeit, Neid oder Hass nichts tue, sondern er solle der Gerechtigkeit anhangen und Maß halten und Kenntnisse haben in allen Dingen. Bei Klagen soll er beide Parteien gleichmäßig anhören und ohne zu säumen gerecht richten. Er soll beständig und fleißig auf dem Rathaus sitzen und täglich den Leuten Gehör schenken und jedem zu seinem Recht verhelfen, so dass der Arme vor dem Reichen und der Reiche vor dem Armen geschützt werde. Während seiner Amtszeit soll sich ein Bürgermeister nicht zu gemein mit den Leuten machen, noch allzu gesellig sein, denn daraus kommen Verkleinerung und Verachtung und seine Gebote werden umso leichtfertiger aufgenommen. Allen, die sein Haus besuchen, Fremden und Einwohnern, soll er freundlich und würdig entgegentreten und sich nicht kärglich finden lassen, der Stadt zu ehren und ihm selber zur Herrlichkeit. Er soll ehrbar gekleidet gehen, der Stadt und dem Rat zu ehren, den Fremden und Einwohnern zu würdigem Anblick und ehrbarem Vorbild.
So sahen die Vorstellungen von den Pflichten eines Bürgermeisters 1476 aus, aufgeschrieben von Johannes Frauenburg, selbst Görlitzer Bürgermeister. Für einen Ortsvorsteher dürfte doch eigentlich das Gleiche gelten, vielleicht auch noch heute. Und was hat ein Ortsvorsteher genau für Aufgaben? Zu einem solchen ist der NPD-Mann Stefan Jaksch für den alten Städter Ortsteil Waldsiedlung gewählt worden. Er selbst hält das Amt für nicht so bedeutend, als dass man sich jetzt aufregen müsse. Und ein Politiker, der ihn gewählt hat, wurde zitiert, im Ortsbeirat sei doch die Parteizugehörigkeit gar nicht so wichtig. Da schließen sich Fragen an. Was kann ein Ortsvorsteher eigentlich bewirken oder auch anrichten? Und was hat der Ortsbeirat mit Parteien zu tun?
Wer in Hessen zur Kommunalwahl geht, wählt dort auch den Ortsbeirat der eigenen Gemeinde mit. Der besteht je nach Größe des Ortes aus 3 bis 9 Mitgliedern. Als kleines Parlament ist der Ortsbeirat nicht unbedingt ein politisches Schwergewicht, aber er vertritt die Interessen seines Ortsteils gegenüber Entscheidungsträgern in Gemeinde und Stadt. Und damit ist er ein wichtiges Bindeglied zwischen Bürgern und Politik. Jeder Ortsbeirat hat auch einen Ortsvorsteher. Dieser wird aus den Reihen des Ortsbeirates gewählt, wenn er sich für das Amt zur Verfügung stellt. Die Aufgabe eines Ortsvorstehers ist primär die, seinen Orts- oder Stadtteil zu repräsentieren. Außerdem lädt er oder sie zu Sitzungen ein, leitet diese auch und vertritt den Ortsbeirat nach außen gegenüber dem Gemeindevorstand, der Gemeindevertretung und in den Ausschüssen. wirklich zu sagen in einer Gemeinde oder Stadt haben Ortsbeirat und Vorsteher nichts, aber sie müssen immer zu allen Angelegenheiten, die den Ort betreffen, angehört werden. Dabei geht es vor allem um den Haushaltsplan in der Gemeinde. Ob sich die Entscheidungsträger auch nach den Vorschlägen der Ortsbeiräte richten, ist ihnen überlassen, aber sie müssen auf jeden Fall deren Argumente anhören. Neben der beratenden Funktion kann der Ortsbeirat auch selbst Vorschläge machen und das ist auch sinnvoll, da die Mitglieder selbst in den Gemeinden leben und jeden Tag mit den Bürgern zu tun haben, wissen sie oft viele Dinge, von denen Gemeindevertreter gar nichts mitbekommen. Wenn irgendwo ein Gehweg fehlt oder der Gemeindesaal neue Farbe braucht, sind Ortsvorsteher die passenden Ansprechpartner und können diese Anliegen an die Gemeinde- oder Stadtverordnetenversammlung weitergeben. Offensichtlich profitieren also alle Beteiligten von einem Ortsbeirat. Wenn beispielsweise ein neues Industriegebiet gebaut werden soll, erfahren die Entscheidungsträger durch den Ortsbeirat, wie die betroffenen Bürger dazu stehen und gleichzeitig haben die Bürger die Möglichkeit, durch den Ortsbeirat ihre Bedenken und Wünsche zu äußern. Trotz der vielseitigen Aufgaben sind Ortsbeirat und Vorsteher Ehrenämter. Das bedeutet, dass die Vertreter kein Gehalt, sondern nur eine Aufwandsentschädigung bekommen. Die liegt für Ortsbeiräte bei 110 Euro pro Monat. Ortsvorsteher einer Gemeinde bis 5000 Einwohner bekommen 330 Euro. Hat die Gemeinde mehr Einwohner, bekommt der Ortsvorsteher 385 Euro pro Monat. Das alles dafür, dass ein Ortsvorsteher den Bürgermeister regelmäßig bei offiziellen Anlässen vertritt, an Sitzungen teilnimmt, sich in verschiedenste Themengebiete einarbeitet und immer als Ansprechpartner für Probleme im Ort gilt. Und in diesem vielseitigen Aufgabenfeld liegt auch das Problem. Wie auch bei Sportvereinen oder bei der Freiwilligen Feuerwehr gibt es immer weniger Freiwillige, die einen großen Teil ihrer Freizeit opfern, um ihren Ortsteil politisch zu vertreten. Falls ein Ortsbeirat jedoch nicht die Mindestanzahl an Mitgliedern zusammenbekommt oder sich kein Vorsteher findet, ist er nicht mehr handlungsfähig. Die Folge: Er wird aufgelöst. Das wichtige Bindeglied zwischen Bürgern und Politik bricht weg. Findet sich in einem Ortsteil nur ein Kandidat für einen Posten des Ortsvorstehers, kann dessen politische Ausrichtung deshalb eine untergeordnete Rolle spielen, auch wenn er von der NPD ist.
Stefanie Oehmisch über Ortsbeirat und Ortsvorsteher. Bevor wir uns den Nachwuchssorgen in der Kommunalpolitik noch etwas intensiver zuwenden, zu einem weiteren Missstand in diesen politischen Ebenen, der vielleicht damit zu tun hat. Der Hessische Rundfunk hat eine Online-Umfrage unter allen 423 hessischen Gemeinden und 21 Landkreisen durchgeführt und wollte wissen, ob und auf welche Weise Politiker oder Gemeindevertreter schon mal beleidigt oder bedroht worden sind. Rund 73%, also 322 Bürgermeister und Landräte sind dem Aufruf gefolgt und haben sich an der Umfrage beteiligt, mit erschreckenden Ergebnissen. Von den Bürgermeistern und Landräten selbst wurde mehr als die Hälfte beleidigt, 54%. Jeder Zehnte wurde bedroht. Häufig ging es dabei um die Themen Verkehr, Baugenehmigungen oder die Flüchtlingspolitik. Was das im Einzelnen genau heißen kann, hat Selina Rust vom Wehrheimer Bürgermeister erfahren.
Gregor Sommer sitzt vor seinem Computer, zu Hause in seinem Wohnzimmer. Die Jalousien sind heruntergelassen und sein Gesicht wird von dem flimmernden Bildschirm angeleuchtet. Der Wehrheimer Bürgermeister ist ein kräftiger Mann, mit blauen Augen und rot-grauen Haaren. Er starrt auf den Bildschirm, der Blick ernst. Immer wieder schüttelt er den Kopf, als könne er nicht fassen, was er dort liest.
Mal gucken, was da noch ist für den Nazi-Bürgermeister. Hoffentlich regnet es auf euch bald braune Scheiße, damit ihr auch alle kaputt geht. Jo, dann schluckt man schon. Ne? Man versteht halt nicht, warum und weshalb und wie ein Mensch sowas überhaupt schreiben kann.
Diese Mails kamen vor ein paar Jahren an seine private E-Mail-Adresse. Unterschrieben von einem Mann aus einem Nachbarort. Gregor Sommer kannte ihn sogar. Ein Bürger, der familiäre Probleme gehabt habe, aber politisch nicht aktiv gewesen sei. Es war wohl jemand, der einfach Frust ablassen wollte, ist Gregor Sommer überzeugt. Zuerst kamen die Anrufe, nachts.
Wenn man dann angerufen wird und es wird gesagt, ihr seid alles Nazischweine, ich bring euch um, ich weiß, dass ihr zwei Kinder habt und ihr solltet mal besser Acht auf eure Kinder.
Gregor Sommer ringt um Fassung. Es ist die Sorge um seine Kinder, die ihn beinahe lähmt. Damals waren seine Söhne noch im Grundschulalter.
Dann kam dann noch so ein Moment an diesem einen Tag, wo der Bus ausgefallen ist und die Kinder nicht heimkamen. Dann haben wir uns natürlich Sorgen und Gedanken gemacht, logisch, da sind wir hier amok gelaufen. Und Gott sei Dank war es halt nur so, dass der Bus wirklich ausgefallen ist und wir konnten die Kinder dann in der Schule abholen.
Doch bei den Anrufen und den E-Mails blieb es nicht. Es eskalierte an einem Tag, an dem die ganze Familie zu Hause war. Plötzlich fuhr ein Auto vor.
Diese Person stieg aus und ich wusste, wie die Person zumindest zum damaligen Zeitpunkt auch aussah. Und die Person hatte eine Pistole in der Hand. In dem Moment riefen meine Frau und ich los, alle auf den Boden schmeißen. Dann ist er ums Haus rumgelaufen mit der Pistole. Und wir lagen dann eine Zeit lang, sind wir erst auf dem Boden liegen geblieben und haben dann einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde gewartet, weil in dem Moment, wir konnten auch nicht ans Telefon. Es hat ja jeder im Prinzip so viel Angst gehabt, dass er nicht wusste, was er in dem Moment machen sollte.
Sommer informierte die Polizei. Daraufhin wurde sein Haus wochenlang überwacht. Doch der Mann verschwand im Ausland und damit aus den Augen der Polizei. Danach schickte er E-Mails aus Uruguay und Paraguay und bezeichnete sich als Widerstandskämpfer im Exil. Lange Zeit hat Gregor Sommer diesen Vorfall verdrängt. Er lernte, die Angst weit wegzuschieben und sich ganz auf sein Amt zu konzentrieren. Doch als der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf seiner Terrasse erschossen wurde, da kam alles wieder hoch.
Was ist, wenn der Mann oder diese Person eigentlich wieder zurückkommt? Der ist ja immer noch nicht gefasst. Wie sieht er aus? Würden wir den überhaupt noch erkennen? Diese Ungewissheit bleibt bestehen.
Sagt der Wehrheimer Bürgermeister für den Bericht von Selina Rust. Er wurde bedroht. Christian Erhardt, Chefredakteur des Magazins Kommunal und selbst im Stadtrat in Hohenneuendorf in Brandenburg aktiv. Guten Tag, Herr Erhardt.
Ja, schönen guten Abend.
Wenn man sowas hört, dann wundert man sich eigentlich nicht, dass regelmäßig Bürgermeisterkandidaten bei den Kommunalwahlen fehlen, oder?
Nein, in der Tat nicht. Das ist zwar nur einer von aus meiner Sicht drei Gründen, aber das, was wir da gerade von Gregor Sommer gehört haben, ist alles andere als ein Einzelfall. Wir haben das im Sommer auch mal untersucht und haben mehr als 1000 Bürgermeister mit unserem Magazin befragt. Und das Ergebnis war, dass in jeder 12. Kommune schon jemand wirklich Opfer eines wirklich körperlichen Angriffes wurde. Das heißt, wir reden über rund 900 Städte und Gemeinden, die da schon betroffen sind. Und auch wenn es nicht immer zu körperlichen Angriffen kommt, wenn man mal fragt, was ist mit Hassmails, was ist mit Einschüchterungsversuchen, da haben mittlerweile 40% aller Rathäuser Erfahrungen mit. In der Regel ist es eben entweder der Bürgermeister oder ein Gemeinderat. Keine Frage, dass da so manch einer sagt, also ich will doch nicht für ein Taschengeld den Märtyrertod sterben.
Also da gibt es offensichtlich so eine Enthemmung. Was sind denn die anderen Gründe?
Ich sehe zwei weitere Gründe. Das eine ist so eine fehlende Wertschätzung insgesamt auch Kommunalpolitikern gegenüber. Es wird ganz häufig in einen Topf geworfen, die Bundespolitik, die Landespolitik. Wir haben eben gehört, da bekommt man vielleicht 100, 200 Euro im Monat Aufwandsentschädigung. Das wird aber häufig gar nicht unterschieden, sondern es wird alles Politik in einen Haufen reingepackt und sagt so, ihr baut Mist. Ich übertreibe das jetzt mal so. Und diese Wertschätzung, das haben wir ja in Altenstadt-Waldsiedlung auch gesehen. Dort gab es ja vorher einen Ortsvorsteher, der aus Frust aufgegeben hat, weil er eben gesagt hat, er fühlt sich von seinem zuständigen Gemeinderat nicht unterstützt. Und das hat dann auch ganz viel mit einer Aushöhlung der kommunalen Selbstverwaltung zu tun. Das ist für mich so der dritte Punkt, der immer mehr zu hören und zu sehen ist. Wir hatten zum Beispiel in Hessen Anfang der 70er Jahre 2600 Gemeinden. Heute sind wir noch bei gut 400. Das heißt also, es sind immer größere Gebiete geschaffen worden. Diese Ortsvorsteher haben in aller Regel keine Entscheidungsbefugnisse, sondern sind immer irgendwo am Tropf, entweder einer Gemeinde oder ganz häufig, was auch finanzielle Dinge angeht, am Tropf von Ländern und vom Bund. Und das führt dazu, dass da ganz, ganz viel Frust herrscht, weil sie den Eindruck haben, über was soll ich denn noch entscheiden, wenn es nichts mehr zu entscheiden gibt.
Aber eigentlich könnte man doch meinen, gerade in der Kommunalpolitik, in einem Ortsbeirat kann man Politik machen, vor der Haustür sozusagen, direkt um die Ecke der Kindergarten, die Straße, der Zebrastreifen, die Ampel, was auch immer. Also was man wirklich spürt, was eine echte Politik am Menschen ist. Und das ist ja auch gedacht und bewusst als Ehrenamt, damit man alle Schichten, alle Menschen erreicht, die das Dorf repräsentieren. Also ist da irgendwo doch ein Fehler im System?
Ja, ich sehe da einen Fehler im System, weil sie schon jetzt nicht mehr einen repräsentativen Querschnitt haben. Sie haben überdurchschnittlich viele ältere Menschen in den Gemeindeparlamenten, die am ehesten Zeit haben. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Menschen heute mobiler sein müssen, als sie es vor 20 Jahren waren, später von der Arbeit heimkommen, mobiler sein müssen. Wir haben zum Beispiel den Frauenanteil, das finde ich ganz extrem, der lag bei den Bürgermeisterinnen in Deutschland vor 10 Jahren etwa 30%. Noch immer keine Parität, aber auf einem guten Weg. Wir sind inzwischen auf unter unter 10% gesunken. Das heißt also, das sind ganze Gesellschaftsteile, die überhaupt nicht mehr repräsentiert sind in der Kommunalpolitik. Und ich sehe tatsächlich die Gefahr, dass das noch weiter zunimmt, weil bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach irgendwann sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Ich habe neulich mit einer Kommunalpolitikerin gesprochen, die hat das so schön beschrieben. Die hat gesagt, Kommunalpolitikerin zu sein heißt für mich, rigide Sparpolitik verteidigen, sich beleidigen lassen und dann von Parteifreunden und von Gegnern für Beschlüsse auch noch anfeinden zu lassen. Und da kann ich verstehen, wenn viele so fühlen, dass sie sagen, das will ich einfach nicht mehr, das tue ich mir nicht mehr an.
Aber Sie machen es trotzdem. Jetzt haben wir ganz viel gehört, warum viele das nicht machen, Herr Erhardt, und wie furchtbar das ist. Aber warum würden Sie denn jetzt trotzdem sagen, ja, ich werbe für so ein Amt?
Unbedingt. Also es gibt auch Gott sei Dank noch bundesweit 260.000 Gemeinde- und Stadträte. Das darf man nicht vergessen. Also es finden sich schon noch Leute. Und ich bleibe dabei, Lokalpolitiker sind die Helden der Demokratie, weil sie diejenigen tatsächlich sind, die vor Ort etwas entscheiden können, die sehr viel näher dran sind, wenn ich eben darüber berichtet habe, dass viele so insgesamt mit Politik nicht mehr viel anfangen können. Dort ist es noch erlebbar. Ich bin jeden Tag auch als Stadtrat hier natürlich in der Kommune unterwegs. Ich rede jeden Tag mit Menschen, mit direkt Ansprechbaren. Das geht eben ganz vielen so. Die Möglichkeit ist da. Leider wird man zu häufig allerdings tatsächlich ausgebremst, weil zu häufig politisch der Zentralismus an der Stelle regiert. Da kann aus meiner Sicht die große Politik eine Menge tun. Ich kann aber jedem nur empfehlen, probiert es aus, weil ihr könnt zwar drüber meckern und in tristen Rathäusern abends stundenlang zu sitzen, ist auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Auf jeden Fall kann man dort aber tatsächlich noch weit mehr bewirken, als man das auf anderen Ebenen kann.
Da sitzen die Helden der Demokratie, sagt Christian Erhardt, Chefredakteur des Magazins Kommunal. Herzlichen Dank.
Schönen Abend.
Verwählt, warum ein NPD-Mann Ortsvorsteher wurde, der Tag in HR2 Kultur. Und ein letztes Mal blättern wir bei Johannes Frauenburg im Jahre 1476 nach, was denn die Pflichten eines Bürgermeisters eigentlich sein sollten.
Item soll ein Bürgermeister die Leute mit wenig treffenden Worten, die für die Sache genügen, abfertigen. Und besonders vor dem Rate, denn dadurch beweist er Reife des Gemütes und Weitblick im Handeln. Item soll ein Bürgermeister auf seine Stimme, sein Gesicht und seine Bewegungen achten, dass die der Zeit und dem Stande derer, mit denen er zu schaffen hat, sowie dem Sachverhalt angemessen sind. Denn zum traurigen Handel gehört ein trauriges Gemüt und Gesicht und zum Ernsten ein ernstes Gemüt, ernste Stimme und ernstes Gesicht. Item soll ein Bürgermeister darauf achten, dass er nicht in irgendwelchen Dingen sträflich erfunden wird, in denen er andere strafen will und soll. Ein Bürgermeister soll vor allen Dingen darauf achten, dass Gottes Ehre und sein Dienst gemehret werden. Denn das haben selbst die Heiden getan. Ein Bürgermeister soll sich eher einen Tod in Ehren wünschen, ehe in seiner Amtszeit durch seine Säumigkeit und Nachlässigkeit der Stadt Gnaden, Freiheiten und Herrlichkeiten gemindert werden dürfen.
Über die Pflichten eines Bürgermeisters schrieb das Johannes Frauenburg 1476. Über die Pflichten von Ortsbeiratsmitgliedern wird dieser Tage viel diskutiert, auch hier in der Sendung, nachdem CDU, SPD und FDP-Vertreter im Altenstädter Ortsteil Waldsiedlung ein NPD-Mitglied zum Ortsvorsteher gewählt haben. Und dieser Ortsvorsteher, dessen Pflicht ist es jetzt interessanterweise, zu der Sitzung einzuladen, bei der er abgewählt werden soll. Die Geschichte ist noch nicht ausgestanden. Selbst nach einer möglichen Abwahl sollte dieses Ereignis eine Warnung sein. Deswegen ist es gut, dass die Empörung große Medienöffentlichkeit schafft, die bis ins politische Berlin wirkt.
CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spricht von einer Schande. Sein Parteifreund Peter Tauber, zu dessen Wahlkreis der Ort gehört, glaubt, dass den Verantwortlichen jeder politische und moralische Kompass abhanden gekommen sei.
Die Wahl eines NPD-Manns zum Ortsvorsteher in der Waldsiedlung in Altestadt ist ja ein erschreckendes Zeichen überparteilicher Naivität. Jetzt sind zu Recht viele wütend. Natürlich versucht die NPD, sich jetzt in eine Opferrolle zu begeben, aber wenn es demokratisch und rechtsstaatlich legitim ist, ihn abzuwählen, einen neuen Ortsvorsteher zu wählen, wenn die hessische Gemeindeordnung das hergibt, dann sollten die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker vor Ort die Kraft haben, diese Fehlentscheidung zu korrigieren.
Das sieht die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer genauso. Im ARD-Sommerinterview wollte sie auch personelle Konsequenzen nicht ausschließen.
Also zuerst einmal ist das Entsetzen und die Empörung vollkommen gerechtfertigt. Ziel ist es, so schnell wie möglich eine Abwahl des jetzt Gewählten durchzuführen, einen anderen Kandidaten an die Stelle mitzusetzen und dann auch weiter parteiintern darüber zu reden, wie so etwas passieren konnte. Und ich gehe einmal davon aus, dass die SPD mit der gleichen Konsequenz vorgehen wird.
Für die Sozialdemokraten hat sich auch Generalsekretär Lars Klingbeil bereits zu Wort gemeldet. Die Entscheidung in Altenstadt sei mit nichts zu rechtfertigen.
Das ist etwas, was mich schockiert, was ich auch für absolut falsch halte, einen Nazi in eine verantwortungsvolle Position zu bringen. Das ist für mich als Sozialdemokrat nicht akzeptabel. Wir wählen keine Nazis und ich erwarte jetzt, dass diese Entscheidung korrigiert wird.
Für den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, ist die Wahl des NPD-Mannes doppelt schlimm. Erstens, dass Demokraten so jemanden wählen und dass zweitens kein demokratischer Kandidat bereitstand, um die Aufgabe zu übernehmen. Was in Altenstadt geschah, sei ein absolutes No-Go, meint auch Buschmanns Parteifreund Frank Müller-Rosentritt.
Für mich ist ganz klar, das muss rückgängig gemacht werden, demokratisch legitimiert rückgängig gemacht werden, weil das darf in Deutschland nicht passieren, dass wir gemeinschaftlich versagen und Menschen aus offenen rassistischen Parteien in Verantwortung bringen.
Wann genau die Abwahl erfolgen soll, ist noch offen. NPD-Mann Stefan Jaksch hatte angekündigt, sich dagegen juristisch zu wehren und verweist darauf, dass es für eine Abwahl einen triftigen Grund geben müsse. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil 2017 festgestellt, dass es bei der NPD eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus gebe und die Partei verfassungsfeindlich sei. Deshalb könnte schon die Kandidatur des Funktionärs rechtswidrig und damit seine Wahl ungültig gewesen sein.
Matthias Reiche über die bundespolitischen Reaktionen auf ein kommunalpolitisches Ereignis. Dr. Martin Groß, Politikwissenschaftler an der Uni München, guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Wann sonst ist Kommunalpolitik von solcher bundespolitischer Relevanz?
Eigentlich fast nie. Also ich habe lange darüber nachgedacht, wann eine Wahl zu einem Ortsratsvorsitzenden oder Teilratsvorsitzenden jemals bundespolitische Bedeutung hat und mir ist kein einziges Beispiel eingefallen. Bisher gab es das eigentlich nur, wenn gewisse lokale Themen wie ein Moscheebau beispielsweise in Erfurt oder auch in Duisburg damals oder Köln bundespolitisch aufgeladen wurden durch die Migrations- und Integrationsdebatte. Aber dass eine Wahl, eine Personenwahl solche Bedeutung hat, das gab es meines Wissens noch nie.
Schauen wir uns an, wie wichtig die Kommunalpolitik insgesamt für die Demokratie an sich ist. Viel kann ja so ein Ortsbeirat oder auch ein Ortsvorsteher nicht wirklich bewirken oder auch anrichten, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also gerade in Hessen werden die eben nur konsultiert bei Fragen, die sie betreffen würden. Aber sie können keine eigenen Vorschläge einbringen. Und in Umfragen auch unter Kommunalpolitikern in Hessen zeigt sich, das wird dann eher belächelt von denjenigen, die in der Stadtverordnetenversammlung oder in der Gemeindeversammlung und im Magistrat sitzen. Die werden dann eben befragt, angehört, aber die Entscheidung wird dann eben nicht vor Ort getroffen, sondern eben im großen Kommunalparlament.
Wird das auch von den Bürgern unterschätzt?
Jein. Also die Bürger vertrauen zumindest Kommunalpolitikern mehr als Bundes- und Landespolitikern und sie sehen auch die Bedeutung, die Kommunalpolitik für sie im alltäglichen Leben hat. Inwieweit sie jetzt den Ortsrat oder Ortsteilrat auch tatsächlich kennen, dazu wissen wir relativ wenig. Es zeigt sich eben nur das Paradoxon, dass sie sagen, Kommunalpolitik ist wichtig für mich, aber zur Wahl gehen sie dann trotzdem deutlich seltener, als sie es bei anderen Wahlen eben tun.
Und wie ist die Funktion der Kommunalpolitik für die Politiker? Ist das immer noch ein, ich sag mal, Bootcamp für die große Politik, auch ein Sprungbrett?
Ja, das kann man inzwischen ein bisschen in Frage stellen. Früher war das bei den Volksparteien auf jeden Fall immer noch diese Ochsentour, dass man über den Ortsverband dann aufgestiegen ist auf die anderen politischen Ebenen. Inzwischen gibt es auch durch den Nachwuchsmangel, den ja auch die Landespolitik und teilweise auch die Bundespolitik in den etablierten Parteien hat, die Chance, dass man eben über eine Landesliste bei einer Landtagswahl schneller in den Landtag kommt und dann sich einfach in Anführungszeichen spart, dass man überhaupt im Gemeinderat oder auf kommunaler Ebene noch ehrenamtlich davor tätig geworden ist.
Das klingt so ein bisschen, als wäre da auch die Gefahr drin, dass dann lauter Dünnbrettbohrer in der großen Politik landen, die es gar nicht wirklich gelernt haben.
Ja, das kommt darauf an, wo sie diese Aushandlungsprozesse, die es dann eben in einem demokratischen System auch braucht, wo man die lernt. Also es kann natürlich sein, dass die das vielleicht in Betriebsversammlungen oder sonst wo noch gelernt haben, aber die Kommunalpolitik hatte zumindest früher immer auch diese als Schule der Demokratie, diese Bedeutung, dass man eben um einen Kompromiss ringt, den Konsens sucht, aber sich durchaus auch auf kommunaler Ebene heftig miteinander streitet und politische Auseinandersetzungen führt. Und damit natürlich auch das eigene Profil schärft und lernt, wie demokratische Spielregeln und Verfahren ablaufen.
Vor dem Hintergrund klingt es dann schon auch ein bisschen dramatisch, wenn da der Nachwuchs fehlt. Eine andere dramatische Nebenwirkung haben wir jetzt eben ja in Altenstadt in der Waldsiedlung, dass dadurch ein NPD-Mann auch zum Ortsvorsteher werden konnte, weil kein anderer es machen wollte. Haben es also auch automatisch dann Radikale leichter?
Ich würde nicht sagen automatisch, aber es gibt gewisse Gegenden oder auch auf kleineren Gebietseinheiten, eben wie in so einem Ortsteilrat, die Möglichkeit für Parteien von links oder rechts oder sei es auch für einzelne Kandidaten mit extremen Ansichten, ist es deutlich leichter, dort ein Amt, ein kommunales Ehrenamt zu bekommen, weil sie sich auch so inszenieren können. Sie würden sich kümmern, sie sind vor Ort. Beispielsweise in einigen Gebieten in Ostdeutschland ist es dann der Fall, dass die NPD dort Dorffeste, Sportfeste organisiert. Da treten die nicht offiziell als NPD mit Logo und allem auf. Aber eigentlich sollte jedem klar sein, wer das organisiert hat. Das Problem ist nur, was Sie vorhin schon mal angesprochen haben, ob die Bürger das tatsächlich und Bürgerinnen auch so mitbekommen, dass das jetzt eine NPD-Veranstaltung ist oder ob dann eher hängen bleibt. Na, die kümmern sich wenigstens. Die kümmern sich um die Jugend, da gibt es einen Sportclub, ein Dorffest und das ist ja eigentlich was Gutes und die können wir dann auch belohnen bei der nächsten Kommunalwahl.
Jetzt haben wir ja viel über Stefan Jaksch gesprochen, der eben als NPD-Mann zum Ortsvorsteher wurde. Es droht jetzt die Abwahl, also aus seiner Sicht droht die. Viele andere wünschen sich diese Abwahl und er hat aber schon angekündigt, er wird alle juristischen Schritte prüfen lassen, weil es war doch ein demokratisches Verfahren, wogegen man wahrscheinlich erstmal gar nicht wirklich was sagen kann. Das zeigt doch andererseits auch wieder die Risiken in der Kommunalpolitik, auch wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben mit dieser Kümmererstrategie, dass auch diese Basis der Demokratie, die Kommunalpolitik, eigentlich sehr verwundbar ist.
Ja, aber so eine Wahl wäre auch ja möglich gewesen auf anderen politischen Ebenen, in der Theorie zumindest, weil da das mediale Interesse im Vorhinein wahrscheinlich deutlich größer gewesen wäre. Aber klar, das war ein demokratischer Wahlgang, den es so auf anderen Ebenen hätte geben können. Auf der Kommunalebene fällt das dann vielleicht dann auch deutlich leichter nochmal, weil es eben gerade in Ihrem Beispiel keinen anderen Kandidaten oder Kandidatin gab. Wobei sich aber da auch die Frage stellt, was denn dann die anderen Mitglieder des Ortsrates sich dabei gedacht haben. Denn es ist ja eigentlich völlig klar, dass er als NPD-Mann jetzt außerhalb des demokratischen Grundkonsens steht, unabhängig, was er als Privatperson tut. Aber wenn er auch noch vom Verfassungsschutz des Landes Hessen beobachtet wird, das sollte auch ein ehrenamtlicher Kommunalpolitiker auf dem Schirm haben bei so einer Wahl.
Die Bedeutung der Kommunalpolitik wird vor allem von denen erkannt, die die Demokratie unterlaufen wollen. Und das ist gefährlich. Dr. Martin Groß, Politikwissenschaftler von der Uni München, besten Dank. Und das war der Tag für heute. Altenstadt, Waldsiedlung, Wetterau. Ein NPD-Mann wird zum Ortsvorsteher gewählt und demnächst voraussichtlich wieder abgewählt. Was auf den ersten Blick wie eine Posse wirkt, hat uns zu dieser Sendung veranlasst. Nur wenn man den Hintergrund genauer betrachtet, zeigt sich, wie die Strategie der rechten Szene besorgniserregend gut zu den dramatischen Nachwuchsnöten in der deutschen Kommunalpolitik passt. Da entstehen Lücken an der Basis der Demokratie, die genau die füllen wollen, die Menschen und demokratiefeindlich agieren. Wachsamkeit tut Not, egal ob als Ortsbeiratsmitglied, Politiker oder ganz normaler Bürger. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.